Ja, guten Morgen auch nochmal von mir. Ich freue mich, dass ich heute Morgen predigen kann und Joachim Tropp hat es schon gesagt, es soll um die Vision unserer Gemeinde gehen. Zu Anfang möchte ich Ihnen und euch ganz kurz eine Amerikanerin vorstellen, die amerikanische Schriftstellerin Helen Keller. Sie hat gelebt von 1880 bis 1968 und schon damals, also das war nicht zeitgemäß sozusagen, war sie eine ganz engagierte Kämpferin für Frauenrechte. Sie war eine engagierte Kämpferin für die Rechte der Schwarzen. In den USA hat sie gelebt und eine Kämpferin für die Rechte auf Ausbildung von Behinderten. Sie hat 7 Sprachen erlernt, sie hat mehrere Ehrendoktortitel erhalten. Man kann sagen, Helen Keller war sicherlich eine visionäre Persönlichkeit mit all dem, was sie geschafft und erreicht hat. Und das Besondere ist, was sie erreicht hat, hat sie erreicht als eine Frau, die seit ihrem 20. Lebensjahr blind und taub war. Und warum sage ich das? Helen Keller hat folgenden Satz gesagt: "The only thing worse than being blind is having sight but no vision." Das Einzige, was schlimmer ist, als blind zu sein, ist sehen zu können, aber keine Vision zu haben. In Sprüche 19, Vers 18 heißt es, ohne Vision verwildert das Volk. Ich hoffe nicht, dass unsere Gemeinde verwildert. Und unsere Vision ist ja auch nur ein Hilfsmittel. Aber ich denke, ein gutes Hilfsmittel, was uns immer wieder erinnert und uns aufzeigt, ob wir auf dem richtigen Kurs sind. Diese Vision ist ja entstanden schon vor ungefähr 10 Jahren, damals haben wir mit dem Bauprojekt hier angefangen. Der 10. Gemeindegeburtstag fiel ja zusammen mit der Einweihung dieses Hauses. Und bevor das Ganze losging, haben wir uns gefragt, was passiert, wenn dieses Haus steht? Vorher hatten wir keine eigenen Gemeinderäume. Wir wollen uns dann nicht irgendwie zur Ruhe setzen, sondern mit der Gemeindearbeit, mit dem Auftrag, den wir von Gott haben, soll es dann erst richtig losgehen. Und da wir alle Leute auch mit sehr unterschiedlicher Herkunft und Prägung sind, auch unterschiedlicher geistlicher Herkunft und Prägung, haben wir gesagt, es ist wichtig, dass wir eine gemeinsame Idee von der Zukunft unserer Gemeinde haben. Was motiviert uns? Was treibt uns an? Und ja, so ist diese Vision entstanden. Immer mehr Menschen finden in unserer Gemeinde ein Zuhause, lernen Gott kennen und werden zu hingegebenen Nachfolgern Jesu Christi. Wo stehen wir heute nach ungefähr 10 Jahren? Also nächstes Frühjahr feiern wir unseren 20. Gemeindegeburtstag feiern. Wo stehen wir heute nach fast 10 Jahren mit dieser Vision? Für mich ist es immer noch ein ganz starkes Bild, das mich motiviert und das mich begeistert. Und das hoffe ich, dass uns die Gemeindevision wirklich auch eine Hilfe ist, uns bewahrt vor Selbstgenügsamkeit. Es gibt noch so viele Menschen hier in Rheinbach und Umgebung, die Gott noch nicht kennengelernt haben. Ich hoffe, dass das Feuer der Begeisterung für Gottes Auftrag für unsere Gemeinde immer wieder neu entfacht wird und dass unsere Vision uns daran erinnert. Sehnst du dich immer noch danach, wie damals, bevor wir dieses Haus hier gebaut haben, für die schon dabei waren, dass Gott weiterhin großartige Dinge hier unter uns und mit uns tut? Bist du deswegen bereit, dich mit aller Kraft dafür einzusetzen, dass immer mehr Menschen in unserer Gemeinde ein Zuhause finden, sie Gott kennenlernen und zu hingegebenen Nachfolgern werden? Ich möchte durch die einzelnen Satzteile, durch diese 4 Punkte durchgehen und fange mit dem ersten an, immer mehr Menschen. Wir haben eben schon gehört von Joachim, vielen Dank dafür, wenn mehr Menschen zu uns kommen, dann bedeutet das nicht unbedingt weniger Arbeit im 1. Petrusbrief sind wir daran erinnert worden, klagt nicht über die vermehrte Arbeit, hieß es da. Wir haben vielleicht auch andere Sachen vor Augen. Als im Frühjahr Ebert Munzert über unsere Vision gepredigt hat, da hat er einen Satz gesagt, der hat mich, muss ich sagen, zunächst irritiert, weil ich ihn selbst nicht so gedacht habe. Ebert, du hast gesagt, immer mehr Menschen, das kann auch Angst machen. Und ich habe das dann, als du die Gedanken entwickelt hast, habe ich das verstanden. Und ich muss sagen, heute mit einem ganz anderen Kontext, aber wenn wir diese Bilder der Flüchtlingsströme jeden Tag in den Medien sehen und auch die Kommentare dazu, da hören wir ja auch, dass immer mehr Menschen manchen Leuten, wie gesagt, in einem anderen Kontext Angst macht. und man sich fragt, schaffen wir das? Nicht, wir wollen das nicht schaffen, aber vielleicht schaffen wir das nicht. Und so ähnlich hast du es auch uns bewusst gemacht. Das ist auch mit Sorgen verbunden. Vielleicht mit der Sorge, wenn wirklich viele kommen, dann kenne ich mir nicht mehr jeden persönlich. Viele kenne ich da nicht mehr, es wird zu unpersönlich. Das ist vielleicht gar nicht mehr meine Gemeinde. Aber deswegen möchte ich diese Situation mit den Flüchtlingsbildern bewusst auch hier uns mal vor Augen führen, um einen Gedanken in diesem Zusammenhang deutlich zu machen. Wir sind, wenn wir an die Flüchtlinge denken, sozusagen alle solche Geretteten, die diese Fahrt über das gefährliche Wasser überstanden haben. Kein Flüchtling, der diese lebensgefährliche Fahrt in diesen überfüllten Booten überlebt hat, der kann diese Debatte, die politische Debatte, ich will jetzt nicht über politische Themen reden, aber jemand in der Situation, der kann diese Diskussion um Obergrenzen sicherlich nicht nachvollziehen. Und jetzt wieder zurück. Wir als Gemeinde sind solche Geretteten. Und deswegen gehört immer mehr Menschen ganz klar zu unserer Gemeindevision dazu. Vor Jahren hat unser ehemaliger Pastor Andreas Hildebrand, als er mal über diese Vision gepredigt hat, hat er das Bild gebraucht, hat gesagt, Gemeinde ist nicht so ein Kreuzfahrtschiff oder eine Luxusjacht. Gemeinde ist eher zu vergleichen mit einem Rettungsboot. Und da musste ich an diese Bilder denken, die wir jetzt täglich ja vor Augen haben. Deswegen, unser Auftrag ist ganz klar, immer mehr Menschen mit Gottes Liebe zu erreichen. Es gab vor einiger Zeit mal den Vorschlag oder die Idee, die Gemeindevision doch an der Stelle etwas umzuformulieren und das rauszunehmen, weil das ja, vielleicht irgendwie beunruhigend ist. Und ich finde, wenn man an das denkt, was ich gerade gesagt habe, das geht auf gar keinen Fall. Der eigene Wunsch nach einer vielleicht überschaubaren Gemeinde darf diesem immer mehr Menschen nicht entgegenstehen. Es ist auch gar kein Drama, wenn ich nicht mehr alle kenne. Ich finde im Gegenteil, ich finde das sehr ermutigend und großartig, wenn wirklich immer mehr Menschen hier zu uns kommen und hier ihren Platz finden. Der zweite Punkt, immer mehr Menschen finden in unserer Gemeinde ein Zuhause. Was verbindet ihr mit dem Bild des Zuhauses? Vielleicht einfach mal reinrufen. Was bedeutet Zuhause? Ein Dach. Sich wohlfühlen. Zuflucht. Geborgenheit. Ich bin wieder da. Genau. Das ist ein starkes Bild und das ist verbunden mit ganz emotionalen Assoziationen, wie wir gerade gehört haben. Geborgenheit, vertraute Beziehung, sich sicher fühlen, Stabilität und Verlässlichkeit, all das gehört dazu. Und das sind gute Assoziationen, wenn wir die mit unserer Gemeinde verbinden. Unsere Gemeinde soll ein Ort sein, wo Menschen auch Heilung von Verletzungen und von Wunden erleben. Ja, und wenn wir dann wieder so in unsere Welt schauen, man hat den Eindruck, die Welt gerät immer mehr aus den Fugen. Immer mehr Opfer von Gewalt und von Kriegen und von Terror. Und das nicht erst nach diesen schrecklichen Dingen, die in Paris passiert sind, sondern ja schon eine ganze Zeit vorher. Und ich möchte jetzt gar nicht eine lange Liste auflisten mit all diesen schlimmen Dingen, die immer wieder passieren. Und dazu kommen die vielen Schauplätze, die gar nicht mehr in den Medien vorkommen. Wie zum Beispiel in Nordafrika, in Libyen, wo Anarchie herrscht, das kommt gar nicht mehr vor. Aber auch in unserem engeren Umfeld gibt es immer mehr Situationen, wo man denkt, die Dinge geraten aus den Fugen. Menschen, deren Familien verbrochen sind, sehnen sich nach einem neuen Zuhause. Menschen, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind, die brauchen ein neues Zuhause. Flüchtlinge, auch die hier in Rheinbach ankommen, brauchen ein Zuhause. Bill Heibels hat mal den Satz gesagt, die christliche Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und ich denke, dieser Satz ist sehr richtig. Jesus selbst hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Unsere Gemeinde hat dieses Potenzial, Licht zu sein, das diese Dunkelheit durchbricht, weil Jesus das gesagt hat. Und deswegen wollen wir Menschen ein Zuhause anbieten. Die christliche Gemeinde ist wirklich die Hoffnung der Welt. Und das ist ein großes und lohnendes Ziel, sich dafür einzusetzen. Und ich denke, vor allem Menschen, die das selbst erlebt haben, wie wertvoll es ist, in der Gemeinde dabei zu sein, die viel Gutes erlebt haben, die möchten das vielleicht auch an andere weitergeben. Und das ist auch bei uns hier so. Und das bewirkt viel Leidenschaft und Kraft, setzt Kräfte frei, sich einzusetzen. Zu Hause, wie gesagt, das bedeutet Geborgenheit, Vertrauen, verlässliche Beziehungen. Aber wenn wir das als Gemeinde leben wollen, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwelchen idealistischen Träumereien nachlaufen. Dieses Zuhause nur auf menschlicher Ebene sozusagen anzubieten oder auch zu suchen oder zu erwarten, das reicht nicht, das scheitert. Menschliche Gemeinschaft ist nämlich immer mit Versagen verbunden und mit Verletzungen. Ich selbst habe, das weiß ich, trotz bester Absichten, es eben nicht geschafft, andere Menschen in unserer Gemeinde nicht zu verletzen. Ich selbst bin auch von anderen enttäuscht worden. Ich denke, das ist ganz normal. Das gehört dazu. Auf rein menschlicher Beziehungsebene können wir uns gegenseitig kein Zuhause, kein geistliches Zuhause bieten und dürfen das auch nicht voneinander erwarten. Also ganz wichtig, dieses Zuhause, von dem wir hier sprechen, in unserer Vision, das ist die allein in Christus begründete Gemeinschaft. Die Gemeinschaft des Einzelnen mit Christus und erst dadurch die Gemeinschaft mit der Schwester und dem Bruder. Ich sage das nochmal. Das Zuhause unserer Vision ist die allein in Christus begründete Gemeinschaft. Die Gemeinschaft des Einzelnen mit Christus und erst dadurch die Gemeinschaft mit der Schwester und dem Bruder, zu der wir dann sehr gerne andere einladen. Ich möchte dazu ein paar Gedanken von Dietrich Bonhoeffer vorlesen, aus dem Buch Gemeinsames Leben, einfach weil ich finde, dass man es besser nicht formulieren kann, als er es getan hat. Er hat gesagt, wir haben einander nur durch Christus, aber durch Christus haben wir einander auch wirklich. Haben wir uns ganz für alle Ewigkeit. Das gibt allen trüben Verlangen nach mehr von vornherein den Abschied. Wer mehr haben will als das, was Christus zwischen uns gestiftet hat, der will nicht christliche Bruderschaft. Der sucht irgendwelche außerordentlichen Gemeinschaftserlebnisse, die ihm anderswo versagt blieben. Je klarer wir den Grund und die Kraft und die Verheißung all unserer Gemeinschaft allein an Jesus Christus erkennen, desto ruhiger lernen wir auch über unsere Gemeinschaft zu denken und für sie zu beten und zu hoffen. Und ich ergänze, auch für sie zu danken. Wenn also nicht unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern Jesus Christus der Grund und die Kraft unserer Gemeinschaft sind, dann ist klar, man findet in unserer Gemeinde ein Zuhause, letztendlich, wenn man bei Gott ein Zuhause findet. Das kommt hier zum Ausdruck. Gute zwischenmenschliche Beziehungen in unserer Gemeinde, die sind wertvoll, das will ich auf keinen Fall anders sagen. Die sind schön und wertvoll, aber das, was in unserer Gemeindevision angesprochen wird, geht eigentlich darüber hinaus. Immer mehr Menschen finden in unserer Gemeinde bei Gott ein Zuhause. Darum geht es. Und es gibt dafür ein ganz starkes Bild in der Bibel, nämlich das Gleichnis, was Jesus erzählt hat, vom verlorenen Sohn. Und dazu habe ich hier ein Bild von Rembrandt mitgebracht, ein ganz bekanntes Bild über dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und man sieht hier, wie der verlorene Sohn beim Vater ankommt, wie der Vater ihn liebevoll in die Arme nimmt. Das ist letztendlich dieses Zuhause, dieses Nachhausekommen, was der verlorene Sohn erlebt hat, um das es in unserer Gemeindevision eigentlich geht. Man könnte also sagen, immer mehr Menschen finden in unserer Gemeinde bei Gott ein Zuhause. Und die Vision hängt ja da vorne an der Wand und unten drunter gibt es zu diesen vier Satzteilen noch so weiter ausführende Gedanken und deswegen haben wir den hierzu passenden Gedanken auch so formuliert. Wir erleben Gott als liebevollen Vater. Darum setzen wir uns ganz dafür ein, dass unsere Gemeinde ein Raum der Geborgenheit ist, in dem wir uns gegenseitig annehmen und füreinander da sind. Der dritte Punkt. Lernen Gott kennen. Immer mehr Menschen lernen in unserer Gemeinde Gott kennen. Klaus Haubold, unser Pastor, der hat im August, als er speziell über diesen Teil gepredigt hat, zu Anfang seiner Predigt gesagt, dass in jedem Menschen eigentlich eine tiefe Sehnsucht nach Gott steckt. Und wir drücken hiermit aus, dass wir als Gemeinde eine Gemeinde sein, als dass wir eine Gemeinde sein wollen, die, wo genau diese Sehnsucht gestillt werden kann, für jeden, der kommt. Weil wir wissen, dass Jesus die Antwort auf diese Sehnsucht ist. Und ich möchte zu diesem Punkt gern kurz auf zwei Aspekte eingehen. Den ersten Aspekt habe ich genannt, die alles entscheidende Begegnung bei diesem Gott kennenlernen. Die alles entscheidende Begegnung. Also Gott als liebevollen Vater zu erleben, so wie wir das eben bei diesem Bild von Rembrandt gesehen haben. Wie kommen wir das überhaupt darauf, das so zu sagen und so auszudrücken? Also wir meinen ja nicht irgendwie so ein kitschig romantisches Bild vom lieben Gott mit Rauschebart, sondern das ist ja ein Bild, was aus der Bibel kommt. Nicht nur in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jesus selbst, wenn man durch die Evangelien mal durchliest, Jesus selbst spricht von Gott eigentlich immer durchgehend vom Vater. Und er bietet das ja auch uns an, mit dem Vater unser, was wir gerade gebetet haben, zu Gott wirklich Vater zu sagen. Aber trotzdem muss man hier innehalten und sich bewusst machen, das ist alles andere als selbstverständlich. Denn zunächst gilt, der Gott der Bibel, so wie er uns in der Bibel offenbart wird, ist in Bezug auf die Sünde des Menschen ein zorniger Gott. In Römer 1, Vers 18 heißt es, Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen. Über diesen Zorn Gottes reden wir vielleicht nicht so gerne, weil das ein unangenehmes Thema ist. Es ist viel angenehmer, von diesem Bild des Vaters zu sprechen. Aber es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass wir von Gott als Vater sprechen können und zu ihm als Vater nach Hause kommen können. Das ist nur möglich durch diese alles entscheidende Begegnung mit Christus. Jesus hat selbst gesagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und der Grund, dass er das so sagen kann, ist das Symbol, was wir hier vorne im Gemeindehaus haben. Das ist das Kreuz. Christus hat am Kreuz den Zorn Gottes über meine und deine Sünden ertragen. Und das zu verstehen und anzunehmen, das ist diese alles entscheidende Begegnung, die zu Gott kennenlernen unbedingt dazugehört. Paul Gerhardt hat das in einem Lied so ausgedrückt. Nun, was du, Herr, erduldet hast, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. In Johannes 3 heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer diese entscheidende Begegnung mit Christus erlebt hat, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und beides, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, aber auch, wer dem Sohn nicht gehorsam ist, da bleibt der Zorn Gottes über ihm. Beides müssen wir immer wieder deutlich sagen, auch wenn das den meisten von uns hier nichts Neues ist. Wir müssen es immer wieder deutlich machen. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, hat Jesus gesagt. Ohne diese entscheidende Begegnung mit Christus können wir unseren Richter nicht Vater nennen. Das wäre leichtfertig. Ohne dass wir von dieser entscheidenden Begegnung mit Christus immer wieder reden in unserer Gemeinde, wären alle wertvollen Aktivitäten in unserer Gemeinde wertlos. Ohne diese entscheidende Begegnung mit Christus gibt es auch in dieser Gemeinde kein Zuhause, jedenfalls nicht bei Gott. Und ohne dass wir immer wieder auf diese entscheidende Begegnung mit Christus hinweisen, ist auch unsere Vision deswegen inhaltslos und letztendlich unser ganzes Gemeindeleben. Das andere, was zu dem Kennenlernen dann dazugehört, ist ein lebenslanger Wachstumsprozess, ein lebenslanger Lern- und Wachstumsprozess. Gott immer besser kennenlernen, also wenn diese entscheidende Begegnung stattgefunden hat, dann möchte man Gott immer besser kennenlernen. Wenn das Leben mit Christus angefangen hat, dann geht dieses Kennenlernen sozusagen erst richtig los. Und viele von uns haben das selbst so erlebt. Und wir können es auch immer wieder miterleben in unserer Gemeinde, wenn Menschen genau das erlebt haben. Und es ist toll, das mitzuerleben, wenn Menschen Christen werden. Plötzlich werden alle Predigten und Bibelarbeiten wie von so einem trockenen Schwamm aufgesaugt und alle möglichen Bücher über den christlichen Glauben gelesen. Das ist so ähnlich wie zu Beginn einer Liebesbeziehung. Es ist faszinierend, wenn mir der andere immer vertrauter wird. Und keine Mühe ist zu groß. Und das ist ein ganz spannender Prozess. Und es gibt so viel zu entdecken. Und genauso möchte jemand, der diese entscheidende Begegnung erlebt hat, dann Gott immer besser kennenlernen. Und das ist großartig, wenn wir das auch hier bei uns miterleben können. Aber was ist, wenn diese Faszination irgendwann nachlässt? Nach Jahren vielleicht. Wie sieht es mit deiner Beziehung zu Gott aus? Gibt es noch Neues zu entdecken? Ist die Sehnsucht noch da? Geht davon noch eine Faszination aus, Gott immer besser kennenzulernen? Ich denke, es besteht eine große Gefahr darin, dass wir über Jahre nicht Gott immer besser kennenlernen, sondern ein Konzept über Gott immer besser begreifen. Das ist auch in den Bibeltagen von Bernd Brockhaus vor kurzem angesprochen, als es um Hiob ging. Die Freunde, so hat er erklärt, die Hiob dann trösten wollten, die hatten so ein Konzept von Gott im Kopf und deswegen konnten sie Hiob nicht helfen. Hiob hatte selbst auch zunächst so ein System, ein Konzept von Gott vor Augen, was dann zerbrochen ist durch dieses Leiden, was er durchgemacht hat. So ein Konzept von Gott, das ist das Gegenteil zu einer persönlichen Beziehung, einem Vertrauensverhältnis. Und wenn das der Fall ist, dass wir ja so ein Konzept, ein in sich schlüssiges System entwickeln in unseren Köpfen, dann besteht die Gefahr, dass diese Liebesbeziehung zu Gott erkaltet. Trotz aller Mühe, trotz aller Arbeit, die wir in die Gemeinde vielleicht einbringen. Und diese Warnung, die wird sehr deutlich ausgesprochen in dem Schreiben, in der Offenbarung an die Gemeinde in Ephesus. Das möchte ich gerade vorlesen. Da heißt es, an die Gemeinde in Ephesus gerichtet: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemanden in deiner Mitte duldest, der Böses tut, und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein, es aber gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Und dann kommt's. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Das soll in unserer Gemeinde nicht passieren. Und unsere Vision drückt das aus. Wir wollen gemeinsam Gott immer besser kennenlernen. Wir wollen diese erste Liebe nicht verlassen. Und wo es doch passiert, da wollen wir umkehren und uns gegenseitig dabei helfen und anspornen. Ich möchte an dieser Stelle gerade noch drei ganz praktische Tipps geben, wie dieser lebenslange Wachstumsprozess und Lernprozess konkret aussehen kann. Das erste ist, setz dich mit Menschen auseinander, die besonders von Gott geprägt sind. Zum Beispiel Menschen in der Bibel. Ich habe eben Hiob als ein Beispiel erwähnt. Hiob hat, der ja als ein ganz frommer Mann beschrieben war, der hat nach all diesem Leiden gesagt: Bis jetzt habe ich von dir, Gott, nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Oder David. David ist ein Mensch, der wirklich nicht alles richtig gemacht hat, der schwere Schuld auf sich geladen hat. Einschließlich Ehebruch, er war für den Mord an dem Mann, dem er die Frau weggenommen hat, verantwortlich. Aber er hat von Herzen Buße getan. Das kann man nachlesen im Psalm 51. Von David heißt es, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen. Also es lohnt sich, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die von Gott besonders geprägt sind, um auch selbst von Gott geprägt zu werden und ihn immer besser kennenzulernen. Nicht nur Menschen in der Bibel, auch in späterer Zeit. Ich habe eben schon von Dietrich Bonhoeffer zitiert. Das ist zum Beispiel ein Mann, von dem ich sehr viel gelernt habe, über den ich viel gelesen habe oder von dem ich viel gelesen habe. Oder C.S. Lewis und andere. Also jeder muss das finden, was ihn anspricht. Aber es lohnt sich, sich einfach mit Menschen zu beschäftigen, die besonders von Gott geprägt sind. Der zweite Tipp ist, dass wir uns gegenseitig berichten von Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben, hier in der Gemeinde. Es gibt immer wieder Gottesdienste, wo wir dazu einladen, das hier auch vor allen zu sagen, was wir mit Gott erlebt haben. Das ehrt nicht nur Gott, das ist ein Aspekt, das stärkt auch unser Vertrauen in Gott. Den Wunsch, mehr mit Gott zu erleben, und öffnet uns für Gottes Wirken. Und deswegen ist das wichtig, in den Gottesdiensten, in den Hauskreisen, wo immer wir zusammenkommen, uns gegenseitig davon zu berichten, was wir mit Gott erlebt haben. Und der dritte Punkt zu diesem Wachstumsprozess, und das ist mir der wichtigste, die Bibel lesen. Hier können wir Gott am intensivsten kennenlernen. Die Bibel ist ein riesiges Geschenk, und ja, das ist mehr als nur jeden Tag zwei Verse, die Losung und den Lehrtext zu lesen. Ich möchte ermutigen, auch wirklich mal ganze Passagen, ganze Bücher aus der Bibel an einem Stück durchzulesen und tiefer zu graben und da weiter einzusteigen. Die Bibel ist so ein riesiges Geschenk, ein unergründbarer Schatz. Und ich bin sehr froh, dass wir zum Beispiel jetzt vor kurzem diese Bibelwoche hier gehabt haben oder diese Bibeltage mit Bernd Brockhaus. Und ich freue mich sehr, dass ich selbst es einrichten konnte. Bei allen vier Veranstaltungen bin ich dabei gewesen. Und ich kann nur sagen, ich habe sehr viel gelernt. Ich habe mein Gottesbild, meine Beziehung zu Gott, habe ich an manchen Stellen korrigieren müssen oder korrigieren dürfen und ergänzen können. Ich habe viel dazu gelernt. Und es lohnt sich wirklich, da tiefer einzusteigen. Das wünsche ich mir, wenn Leute über unsere Gemeinde sprechen, wenn jemand sagt, was ist das für eine Gemeinde, und jemand, der hier war, das beschreibt, wenn er dann sagen würde, das ist eine Gemeinde, wo die Bibel im Mittelpunkt steht, wo Gottes Wort studiert wird, wo das ganz wichtig ist. In Kolosser 3, Vers 16 heißt es, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das gehört dazu, zu einem lebenslangen Lernprozess, Gott immer besser kennenzulernen. Und dann komme ich zu dem vierten Punkt, zu dem letzten Punkt. Immer mehr Menschen werden zu hingegebenen Nachfolgern Christi. Nachfolge, das ist ja nicht irgend so eine Idee, ein Teil so eines religiösen Konzeptes, von dem ich eben gesprochen habe, so eines Konzeptes von Gnade und Sündenvergebung. Nachfolge entsteht aus der persönlichen Beziehung zu Jesus. Wir werden Nachfolger, wenn und weil Christus uns in die Nachfolge ruft. Dietrich Bonhoeffer, noch ein anderes, sehr wertvolles Buch, was ich empfehlen möchte, das heißt Nachfolge, das ist der Titel des Buches. Dietrich Bonhoeffer hat da geschrieben, Nachfolge ist kein Angebot des Menschen gegenüber Gott, sondern allein der Ruf schafft die Situation. Und dann sagt er, nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Ich sage es nochmal, nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Glaube existiert nur im Gehorsam, niemals ohne Gehorsam. Glaube ist nur Glaube in der Tat des Gehorsams. Nicht schwärmerische Verehrung eines guten Meisters, sondern Gehorsam gegen den Sohn Gottes ist die Existenz der Nachfolgenden. Dieses Wort Gehorsam ist vielleicht kein angenehmer Begriff in diesem Zusammenhang, aber genau darum geht es bei Nachfolge. Daran können wir nicht vorbeireden. Jesus selbst hat gesagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist nicht wert, mein Jünger zu sein. Das klingt vielleicht nach einer ganz schönen Last. Nachfolgen ist sicherlich nicht bequem, aber ich denke, es bedeutet zuerst und immer wieder nicht Last, sondern vor allem große Freude. Wir werden beschenkt in der Nachfolge. Das ist meine ganz persönliche Erfahrung und ich weiß auch von vielen anderen hier von uns. Jesus hat gesagt, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Und das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen wird. Johannes 15. In der Nachfolge wird unsere Freude vollkommen. Das ist das, was unser Herr uns verheißt. Wie kann diese Nachfolge ganz praktisch aussehen? Ich habe im letzten Urlaub ein anderes sehr gutes Buch gelesen, diesmal nicht von Dietrich Bonhoeffer, sondern von einem anderen Theologen, Klaus Bockmühl. Ich weiß nicht, wer Klaus Bockmühl kennt. Das Buch, was ich gelesen habe, heißt Leben aus dem Evangelium. Man könnte auch sagen, Leben in der Nachfolge. Es trifft nämlich genau diesen vierten Punkt unserer Vision. Aber er hat es nun mal anders genannt. Er kannte unsere Vision nicht. Er hat es genannt, Leben aus dem Evangelium. Und er hat darin gesagt, wenn wir aus dem Evangelium leben, also sprich, wenn wir in der Nachfolge leben, dann gehören dazu Gaben, die Gott uns gibt, und es gehören Aufgaben dazu. Drei uns aus dem Evangelium zukommende Gaben und drei aus dem Evangelium erwachsene Aufgaben. Und die möchte ich jetzt am Ende noch kurz zitieren, um ein bisschen Einblick zu geben, wie diese Nachfolge dann auch ganz praktisch aussehen kann. Das Leben aus dem Evangelium. Die erste Gabe, die Bockmühl anspricht, ist die Vergebung. Sündenvergebung, so sagt Klaus Bockmühl, ist die Hauptquelle christlichen Lebens. Christliches Handeln ist Dankbarkeit für erfahrene Vergebung. Sündenvergebung ist die Hauptquelle christlichen Lebens. Ich habe mal vor vielen Jahren den Satz gehört, Christsein ist im tiefsten Grunde ein Dankbarwerden. Und dieser Satz hat mich bis jetzt nicht losgelassen und begleitet mich. Empfangene Vergebung ist ja nicht nur etwas, was sozusagen in die Vergangenheit gerichtet ist, dass die Last von der Schuld der Vergangenheit von mir genommen ist, sondern empfangene Vergebung, das entfaltet schöpferische Kraft in unserem Leben, also für die Zukunft und für die Gegenwart. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein, wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Also, bei Christus ankommen, Vergebung zu empfangen, bedeutet nie mehr hungrig sein, nie mehr Durst haben. Empfangene Vergebung entfaltet diese schöpferische Kraft. Und Vergebung ist, genau wie die anderen Gaben aus dem Evangelium, die ich gleich nennen werde, auch eine Gabe, die wir täglich neu brauchen. Vergebung muss täglich erbeten und angenommen werden. Und das Schöne ist, Vergebung macht nicht nur etwas zwischen mir und Gott. Empfangene Vergebung stellt auch menschliche Beziehungen wieder her. Die zweite Gabe aus dem Evangelium, auf die Klaus Bockmühl hinweist, ist der Auftrag. Gottes Werk der Versöhnung kommt ja nicht bei mir, kommt ja nicht bei uns zum Ziel. Gottes Werk soll durch uns alle Menschen erreichen. Das ist der Auftrag, um den es hier geht. Und der Inhalt dieses Auftrages ist es, andere Menschen immer näher zu Gott zu bringen. Das klingt zunächst mehr so, als ob Bockmühl sich hier vertan hätte in der Systematik, dass es eigentlich eher zu den Aufgaben gehört, nicht zu den Gaben. Aber das Besondere ist, dieser Auftrag ist uns als Gabe gegeben, weil dieser Auftrag Kraft und Inspiration bedeutet. Jesus sagt, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also Jesus tut den Willen Gottes des Vaters, er nimmt diesen Auftrag an und das gibt ihm sozusagen physische Kraft. Das macht ihn satt. Und so soll es auch bei uns sein. Das Problem ist nur, wir haben vielleicht schon zu viele andere Aufträge angenommen, unsere eigenen Ziele gesetzt. Und Gottes Auftrag ist dann einer unter anderen, vielleicht ein Auftrag zu viel. Klaus Bockmühl sagt an der Stelle etwas deprimiert, man will gerettet werden, aber man möchte nicht dienen. Dabei ist gerade dieser Auftrag eine Gabe aus dem Evangelium, die uns Kraft und Inspiration vermittelt. Und die dritte Gabe ist der Ratgeber, der Heilige Geist. Um auf diesen göttlichen Ratgeber zu hören, braucht man Stille. Und wir scheinen, glaube ich, oft ohne diesen göttlichen Ratgeber auszukommen oder auskommen zu wollen. Ich denke, wir müssen immer wieder von der vielen Aktivität zur Stille finden, um auf den Ratgeber zu hören. Ich habe von Klaus Bockmühl noch ein zweites Buch gelesen, das hat genau diesen Titel, Hören auf den Gott, der redet. Darum geht es, stille zu werden und auf den Ratgeber zu hören. Der Ratgeber erläutert den Auftrag. Der Ratgeber ist uns vor allem gegeben zur Unterstützung unseres Auftrags, zur Mission. Er dient vor allem der Hilfe dem Nächsten, der Hilfe für den Nächsten. Dann gehören zur Nachfolge neben diesen drei Gaben drei Aufgaben. die erste Aufgabe, das Gebet. Da will ich jetzt nicht viel zu sagen. Es ist viel darüber gesprochen worden, wie wichtig das Gebet für uns ist. Ich möchte nur ein Zitat hier von Klaus Bockmühl nennen. Er hat gesagt, wo geistliche Erschöpfung und Niederlage stattfindet, handelt es sich in erster Linie um einen Mangel an Gebet oder um einen Verzicht auf Gebet. Wo geistliche Erschöpfung und Niederlage stattfindet, handelt es sich in erster Linie um einen Mangel an Gebet oder um einen Verzicht auf Gebet. Und dann sagt er weiter, wo man betet, da findet sich Stabilität und Vertrauenswürdigkeit. Ohne Gebet ist unsere Arbeit für den Auftrag sinnlos. Neben der Aufgabe des Gebets, die nächste Aufgabe, fasst Klaus Bockmühl als Hegen und Heilen zusammen. Da sind verschiedene Aspekte genannt. Ich kann nicht und will jetzt nicht auf alle eingehen, aber einen möchte ich hervorheben, weil er einen ganz aktuellen Bezug hat. Und das ist die Fürsorge für andere Menschen. Klaus Bockmühl hat an dieser Stelle geschrieben, eine Christenheit ohne das kräftige Werk der Diakonie wäre eine Perversion. Ein ganz schön herausfordernder Satz. Eine Christenheit ohne das kräftige Werk der Diakonie wäre eine Perversion. Und vor allem Christen, die in einem behüteten Zustand leben, sollen anderen zu Wohltätern werden. Bockmühl sagt, im Neuen Testament gibt es keinen Weg um das persönliche Werk der Barmherzigkeit herum. Eine christliche Kirche oder christliche Gemeinde ist nicht vollständig ohne eine starke Betonung des Programms der Liebeswerke. Ich möchte an dieser Stelle Klaus Bockmühl selbst zu Wort kommen lassen. Dieses Buch Leben aus dem Evangelium hat er vor ungefähr 30 Jahren geschrieben. Aber manche Sachen, die er geschrieben hat, könnten aktueller nicht sein. Er schreibt, ich muss noch sagen, es geht an dieser Stelle um den zweiten Korintherbrief. Da wird unter den Korinthern eine Sammlung durchgeführt für notleidende Gemeinden in Judäa. Und Bockmühl sagt dann, was bedeutet das heute mit der weltweit vernetzten Christenheit? Er sagt, die heutige Entsprechung zu den armen Gemeinden in Judäa sind etwa die äthiopischen Flüchtlinge in den benachbarten Ländern, die Waisenkinder in Uganda, die vielen Menschen in den Trockenzonen oder in den Gebieten mit Flutkatastrophen in Asien, in Afrika und Lateinamerika. Wir sind immer neu zur Nothilfe für Katastrophengebiete gefordert. Missionare in den Notgebieten müssen die reichen Christen jenseits des Meeres auf die Bedürfnisse ihrer Brüder aufmerksam machen und ihnen sagen, wie sie helfen können, das Leiden erträglicher zu machen. Ich habe gedacht, das muss ich einfach vorlesen, weil es für mich irgendwie einen ganz aktuellen Bezug hat mit der Nothilfe für Flüchtlinge, gerade auch die Flüchtlinge, die hier nach Rheinbach gekommen sind und wir uns als Gemeinde und auch jeder für sich überlegen müssen, was heißt das für uns ganz konkret. Neben dieser Aufgabe, der zweiten Aufgabe, Fürsorge für andere, die letzte, die Verkündigung. Auch da möchte ich nochmal Klaus Bockmühl zu Wort kommen lassen und er nimmt dann auf diese Fürsorge für andere Bezug und sagt, haben wir dann auch denjenigen Menschen noch etwas zu sagen, die nun mit äußeren Lebensmitteln ausreichend versorgt sind, also wenn wir dann diese Aufgabe getan haben? Oder sind unsere Ziele wirklich erreicht, wenn wir für Arbeit, Wohnung und Lebensmittel vorgesorgt haben, zum Beispiel bei den Flüchtlingen, die sich in unseren Ländern niederlassen? Wie gesagt, vor 30 Jahren hat er das geschrieben. Haben wir nicht einen weiterreichenden Auftrag, der uns zum Beispiel angesichts der Angehörigen anderer Religionen oder auch der Atheisten, die unter uns wohnen und zu uns kommen, unmittelbar deutlich werden muss? An der Stelle müssen wir uns an unsere Verpflichtung erinnern lassen, das Evangelium zu verkündigen. Es ist doch unter uns und vor allem in unserer so säkularen Gesellschaft vielerorts vonnöten, das Evangelium überhaupt erst bekannt zu machen. Es ist ja weithin gar nicht mehr bekannt. Immer mehr Menschen finden in unserer Gemeinde ein Zuhause, lernen Gott kennen und werden zu hingegebenen Nachfolgern Christi. Das soll unsere Vision sein. Zum Abschluss möchte ich beten. Herr, ich danke dir für dein Wirken in unserer Gemeinde seit jetzt fast 20 Jahren. Vielen Dank auch für viele Menschen, die mir geholfen haben, auf meinem Weg mit dir voranzukommen. Danke für unsere Gemeindevision, die uns eine Hilfe ist, zu erkennen, was dir wichtig ist, was unser Auftrag ist und wofür wir uns einsetzen sollen. Herr, ich möchte mich ganz dafür einsetzen, dass wir diesen Auftrag in unserer Gemeinde umsetzen, dass immer mehr Menschen in unserer Gemeinde ein Zuhause bei dir finden, dass sie diese alles entscheidende Begegnung mit dir, Christus, erfahren und dich dann mit uns zusammen immer besser kennenlernen. Bitte hilf mir dabei und hilf uns gemeinsam, ein Leben aus dem Evangelium zu führen und dir mit Hingabe nachzufolgen. Amen.